Ich weiß nicht, wie es bei euch in der Familie manchmal zugeht, ob ihr ein bisschen diskussionsfreudig seid oder streitlustig. Aber angenommen, du bist in einer erhitzten Auseinandersetzung mit irgendjemand aus deiner Familie, hypothetisch. Der oder diejenige ist auch Christ und ihr kommt über ein Thema ins Streiten. Und dann heizt sich die Emotionen auf und es fallen Worte, die verletzend sind. Es ist respektlos. Und dann am nächsten Tag kommt die Person zu dir und sagt, tut mir leid, bitte verzeih mir. Natürlich würdest du Vergebung gewähren, weil es die Person reut. Aber stell dir vor, am nächsten Tag ist das Gleiche wieder. Vielleicht ein anderes Thema, aber auch wieder eine sehr heftige Diskussion und es kommt wieder zur Verletzung. Und am Tag drauf kommt die Person wieder und sagt, du, tut mir leid. Es war einfach nicht richtig, wie ich das gesagt habe. Ich habe dich verletzt. Bitte verzeih mir. Und du würdest dir sicher ein zweites Mal vergeben. Und dann merkst du vielleicht, dass die Person sich dir gar nicht mehr so richtig zu nähern traut, dass irgendwie was komisch ist. Und dann passiert es wieder. Und die Person wird wieder an dir schuldig. Und spätestens dann stellst du dir die Frage, ist es eigentlich ernst, wenn sie um Vergebung bittet? Ist es der Person ernst, wenn sie um Entschuldigung bittet? Sind es die Worte überhaupt wert? Sie kommt und bittet um Vergebung. Was ich getan habe, war voll daneben, es tut mir leid. Was würdest du dann machen? Beim dritten, vierten, fünften Mal? Diese Situation ist vielleicht nicht realistisch. Aber wahrscheinlich würden wir die Person links liegen lassen und sagen, und übermorgen kommst du wieder und bittest um Entschuldigung. Ich habe keinen Nerv mehr, mich an dir aufzureiben. Lass mich in Ruhe. Wir gehen uns besser aus dem Weg. Gut, in der Familie ist es schwierig. Wenn es deine Nachbarn sind, ist es einfacher. Oder wenn es jemand anders ist, den du nicht so oft siehst. Das wäre doch unsere Reaktion. Ich lasse ihn liegen und nehme ihn nicht mehr ernst. Die Frage ist, was würde Jesus dazu sagen? Was wäre die Reaktion von Jesus? Was ist sein Wunsch, sein Maßstab an der Stelle? Das werden wir gleich herausfinden, wenn wir uns diese 10 Verse ein bisschen genauer anschauen. Was wir da in Lukas 17 haben in diesen Versen, ist eine Art, sagen wir mal, Bestandsaufnahme, ein geistliches Pickerl. Und die Frage ist, wenn ich jetzt zu dieser Untersuchung komme, zu dieser Routinekontrolle ist, wie schaut es da bei mir aus? Kriege ich das Pickerl oder muss ich irgendwo nachbessern? Es geht um dieses Thema Umgang mit Sünde in verschiedenen Konstellationen. Es geht um Umgang mit Sünde in unserem eigenen Leben, aber auch im Leben von unseren Brüdern und Schwestern, geistlich gesprochen, nicht nur familiär, sondern geistlich, also im Leben von anderen Christen. Wie gehen wir damit um? Ich war bei so einer Routinekontrolle und ich meine jetzt nicht das Auto, sondern der Zahnarzt. Und nicht, dass ich erst noch 3 Monate auf den Termin warten musste. Es ist ja unangenehm genug, aber dann liegt man da und dann wird da geguckt und das Röntgenbild wird gemacht. Und oberflächlich sah das gar nicht so schlecht aus, meine Zähne. Und dann, als das Röntgenbild kam, hat er gesagt, er sieht da was, was unter der Oberfläche ist, was man nicht so einfach erkennt mit dem bloßen Auge. Gut, wie die Geschichte weitergeht, ist klar. Ich habe es natürlich sanieren lassen, dieses Loch. Aber hier in dem Text geht es um etwas, was unter der Oberfläche vielleicht liegt, was man auf den ersten Blick gar nicht sieht. Und deswegen heute Morgen diese 10 Verse. Und die Frage, die uns hier gestellt wird, ist, wie ernst ist es? Wie ernst ist Sünde und wie gehe ich damit um? Liegt einem in meinem Leben so ein Problem vor mit Sünde? Vielleicht unterhalb der Oberfläche, dass ich es gar nicht auf den ersten Blick sehe. Und die Frage ist auch, wie will denn Jesus, dass ich damit umgehe? Er ist mein Herr und jeder, der sich Christ nennt und sagt, ich möchte Jesus folgen in meinem Leben, der ist heute Morgen angesprochen durch diesen Text. Was hält Jesus davon? Es ist nicht so sehr die Frage, ob ich jetzt gerade Freude dran habe, mich diesem Thema zu stellen. Das ist nicht so sehr die Frage. Es ist nicht die Frage, ob es mich gerade interessiert, aber Jesus sagt, es ist ein wichtiges Thema und er redet darüber mit seinen Jüngern. Und deswegen wollen wir zuhören, was er zu sagen hat. Er schreibt es nämlich auf die Agenda eines Jüngers. Der Text davor, Kapitel 16, da ging es im Wesentlichen um den Mammon, um einen anderen Herrn. Und dass wir nicht diesen anderen Herrn folgen sollen im Leben. Jetzt in Kapitel 17 spricht er nicht länger von materiellen Dingen und der Welt, sondern von geistlichen Dingen. Und er richtet diese Botschaft an seine Jünger. Jesus spricht seine Jünger an, nicht die Welt, nicht alle Menschen, sondern seine Nachfolger. Und er sagt, es ist unvermeidlich, dass Anstöße zur Sünde kommen. Wehe aber dem, durch welche sie kommen. Und dann sagt er weiter, es wäre für ihn besser, wenn ein großer Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde, als dass er einem dieser Kleinen einen Anstoß zur Sünde gibt. Habt Acht auf euch selbst. Wenn aber dein Bruder gegen dich sündigt, so weise ihn zurecht. Und wenn es ihn reut, so vergib ihm. Also Vers 1. In der Welt gibt es vieles, was zur Sünde verleitet, was uns Anstoß gibt. Und das ist offensichtlich, das ist jetzt nichts Neues, was er sagt. Wenn wir uns umschauen, dann gibt es viele Dinge, die uns in die falsche Richtung führen, die uns verführen, die mit Gott nichts zu tun haben. Und das trifft nicht nur auf manches zu, sondern auf recht vieles in dieser Welt. Alles, was mit dieser Welt in Verbindung steht, steht gegen Gott. Das sagt die Bibel. Und deswegen Vorsicht vor dem, was Anstoß zur Sünde gibt. Und uns ist es sofort klar, wenn wir ein bisschen darüber nachdenken. Bei uns flattern immer diese Werbeprospekte ins Haus und ich mag das immer, die anzugucken. Ich komme da nicht drum rum, weil ich denke, was könnte ich mir Schönes kaufen? Was würde mein Leben ein bisschen bereichern? Und dann siehst du diese, zum Beispiel ich darf keinen Namen sagen, irgendeiner Supermarktkette siehst du die Leute, wie sie fröhlich mit ihrem neuen Gerät putzen und du denkst, das sind die glücklichsten Menschen, allein dadurch, dass sie bügeln oder mit dem Dampfstrahler irgendwo rumlaufen. Ja, das macht dich glücklich, das gibt dir Zufriedenheit oder die neue Luftmatratze, wenn du an deinen Urlaub denkst. Oder. Aber ist es wahr? Ich möchte nicht sagen, dass ich keine Freude habe an Gartenarbeit oder Autoputzen. Haben wir übrigens gestern gemacht. Es strahlt wieder von innen, nicht von außen. Es ist eine Freude, da einzusteigen. Aber ist es das, was wirklich glücklich macht? Lassen wir uns nicht auf die falsche Fährte führen. Oder schalt den Fernseher an. Da wird dir vorgespielt und erzählt, was dein Leben glücklich macht. Und nicht nur, was es glücklich macht, sondern was dein Leben sinnvoll macht. Was deinem Leben Sicherheit gibt. Aber ist es wirklich so? Ist das wirklich von Interesse, was uns da so präsentiert wird? Ja, aber das brauchen wir, um möglichst individuell und möglichst in Freiheit unser Leben zu genießen. Das ist die Botschaft. Was gleichzeitig passiert, wenn wir uns diesen Dingen zuwenden, dass unser Leben geistlich irgendwo sang- und klanglos dahindümpelt. Wenn wir uns zu sehr auf diese Dinge einlassen, dann sieht es geistlich nicht rosig aus. Und vom Internet mal ganz zu schweigen, da kriegst du alles und jedes. Ich sage nicht, dass alles schlecht ist. Es gibt auch Positives, Hilfreiches und wirklich Gutes. Aber wenn du dich mal so umsiehst in deiner Lebenswelt und in unserer Kultur und dann hältst du den Maßstab der Bibel dagegen, dann merkst du schon, da muss ich noch mal drüber nachdenken. Es gibt viele Dinge, die Anstoß zur Sünde sind. Und das ist der Punkt, den Jesus hier macht. Trotz dieser Welt, in der wir leben, und trotz diesen vielen Verführungen, denen wir ausgesetzt sind, sollen wir nicht gleichgültig werden. Weil das ist die Gefahr, dass du sagst, es ist doch irgendwie normal, dass auch wir Christen sündigen. Und dann kann es leicht passieren, dass wir sagen, irgendwie, okay, das ist halt so. Dann finde ich mich damit ab, in meinem Leben und im Leben von meinen Geschwistern. Mach doch keine Show draus, bleib locker. Wir sind eh Teil des Systems. Und wenn schon, Gott vergibt unbegrenzt. Aber ist es so? Der Text sagt, Sünde ist ernst. Sünde ist keine Lappalie. Und Gott nimmt die Sünde ernst. Und wir dürfen nicht so angepasst sein und auf falsche Weise uns in diese Welt hineinbegeben, dass wir gleichgültig der Sünde gegenüber werden. Und vor allem nicht, dass wir anderen Christen Anstoß zur Sünde geben. Jesus erinnert uns daran, dass die Welt voll von Sünde ist und dass es ein ernstes Thema ist. Aber er sagt, wehe aber dem, durch welchen sie kommt. Wehe dem, der andere, und in dem Fall Christen, andere Brüder und Schwestern zur Sünde bringt. Wehe dem, sagt er. Hier geht es also um Christen, die anderen zum Anstoß werden. Und die Kleinen, die hier im Text angesprochen sind, sind nicht unbedingt Kinder. Das gibt der Kontext nicht her. Jetzt sagst du, ja, aber halt, in Matthäus ist aber ein ähnlicher Text und der spricht von Kindern, das stimmt. Wenn wir den Text hier lesen im Lukas, und es kann eine andere Begebenheit gewesen sein, dann muss es nicht unbedingt Kinder sein, um die es sich hier handelt, sondern es geht um Brüder und Schwestern, die noch nicht fest sind im Glauben, die noch nicht nur so lange mit Jesus unterwegs sind, die verletzbar sind. Es geht hier um die Schwachen. Und er sagt, und das ist krass, ich kann das kaum hören und sagen, aber es steht so drin, du tötest dich besser selbst, als dass du einen anderen Christen zur Sünde verführst. Das steht doch da drin. Sorry für dieses Wort heute Morgen. Gut, dass es in der Bibel steht. Das sind die harten Worte. Wenn wir also denken, dass mit der Sünde ist nicht so schlimm, es ist doch irgendwie eine Lappalie, dann wäre es besser, wir gehen gemeinsam zum Stausee. Das heißt dieser Text. Unheimlich herausfordernd. Töte dich besser selbst, als dass du einen anderen Christen zur Sünde verführst. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ein Christ sich verhält wie jemand, der in der Welt lebt. Und dass es keinen Unterschied mehr gibt zwischen du lebst mit Gott und dir ist Sünde wirklich ernst und du lebst in dieser Welt und ohne Gott und die Sünde ist irgendwie nebensächlich. Wenn da kein Unterschied mehr ist, kein Kontrast mehr, dann haben wir irgendwie das Ziel verfehlt, sagt er. Es ist unmöglich, als Christ zu leben, wenn wir andere da zur Sünde verleiten. Und dieses Bild dahinter, was wir kriegen müssen, und ich glaube, das ist hilfreich, dieses Bild davon, was Jesus hat von seiner Gemeinde ist, die Gemeinde ist wie ein Hafen, ein sicherer Hafen mit einer Mauer vorne, sodass diese Wellen der Sünde nicht hineinschwappen, sodass Menschen, die in Seenot sind, in Sündnot und Schutz suchen, dass sie innerhalb der Gemeinde, innerhalb der christlichen Gemeinschaft einen Hafen finden, in der sie geschützt sind vor Versuchungen, wo sie eben keiner zur Sünde verführt. Und es ist dieses kostbare Bild, was er uns gibt. Die Gemeinde als Hafen, in der du sicher bist, weil dir keiner einen Anstoß gibt. Was sollen wir also tun? Wir sollen niemand Anstoß zur Sünde geben, aber mehr noch, steht hier. Und da geht es in die Verse 3 bis 4. Wir wollen aufeinander Acht haben. Wir wollen uns gegenseitig zurechtweisen und einander vergeben. Jesus redet von Christen, von Leuten in der Gemeinde. Und er sagt, wir haben füreinander Verantwortung. Wenn also ein Bruder gegen dich sündigt, hier geht es um christliche Gemeinschaft, um Beziehungen, in denen Jesus der Herr ist. Wir sollen also keinem Anstoß zur Sünde geben, aber wir sollen auch, wenn wir das merken, dass jemand sündigt, ihn darauf aufmerksam machen. Nicht, dass der erste Punkt schon scharf genug ist, er legt hier noch eins drauf und es ist unheimlich schwer, das zu tun. Wenn ich also jemand zurechtweise, schwierig. Was geht mich das an, was mein Bruder tut? Ja, ich sehe es, dass er auf dem falschen Weg ist. Aber was geht mich das an? Bin ich meines Bruders Hüter? Was soll ich in sein Leben hineinsprechen? Wie wird er reagieren? Es geht dich etwas an, sagt Jesus. Lass es dir nicht egal sein. Suche einen Weg, auf ihn zuzugehen und ihm das klar zu machen. Und da kommt jetzt ein ganz neues Thema auf, was jetzt nicht in der Predigt behandelt wird. Wie kann ich das machen? Da ist viel Weisheit gefragt und viel Liebe und Erfahrung. Ich sage nicht, dass das eine kleine Sache ist. Aber wenn wir unsere Geschwister lieben, dann haben wir auch den Mut, es zu tun, weil wir uns um sie kümmern, weil wir unsere Verantwortung gegenüber ihnen spüren. Ja, die Liebe deckt viele Sünden zu, sagst du vielleicht, aber nicht indem ich sie herunterspiele oder indem ich sie ignoriere, nein, indem ich sie wahrnehme, ernst nehme und gut damit umgehe. Und in unserer Kultur ist es eine enorme Herausforderung. Eins, was ich an der österreichischen Kultur sehr schätze, ist, dass du davon ausgehen kannst, dass du nie vor Leuten bloßgestellt wirst. Und ich schätze es. Das ist ganz oft so zu merken. Das Gesicht wird gewahrt. Die Höflichkeit steht vorne an. Und das ist ein hoher Wert. Das ist kostbar. Aber es hat auch Herausforderungen an der Stelle. Die Herausforderung ist, wenn wir aus einer falschen Höflichkeit heraus unseren Mund nicht aufmachen. Wenn wir eigentlich in Wirklichkeit keine Liebe haben für den anderen, sondern sagen, er soll selber damit klarkommen. Soll er doch machen. Aber was juckt mich das? Ich bin doch nicht für ihn verantwortlich. Das ist eine falsche Freundlichkeit. Nein, unser Auftrag ist, wir müssen das ernst nehmen und auch Sünde bei uns im Leben und auch bei anderen angehen. Und Jesus attackiert diese Sache, unser Verständnis. Und das tut er in vielen Bereichen in der Bibel. Nicht nur im Bereich von Sünde, sondern auch viel in unseren Umgangsformen, was böse ist und was der Gemeinde Schaden zufügt. Ganz vorne mit dabei von den Sachen, die er attackiert, ist Geschwätz, Gerede, Tratsch, Nachrede. Wenn wir übereinander schlechte Dinge auftischen und nicht miteinander reden, weil wir im Herzen nicht genug Liebe haben füreinander. Und deswegen sage ich, lass das mal zu einer Prüfung werden, zu einer Bestandsaufnahme, wo wir da heute Morgen stehen. Wir sollen direkt miteinander kommunizieren. Und genauso direkt, wie Jesus hier kommuniziert mit seinen Jüngern, er tut es ja genauso. Ihm ist es nicht egal. Er bringt diese Dinge auf den Tisch. Und es war für ihn damals nicht leichter, über diese Dinge zu reden, als heute, kulturell. Es war nicht leichter. Jesus attackiert aber auch Bitterkeit. Er attackiert den Groll und Neid und Verleumdung und Geldgier. All diese Dinge, die diese christliche Gemeinschaft, die diesen christlichen sicheren Hafen torpedieren und kaputt machen. Also wir sollen also hingehen und mit dem anderen reden. Vielleicht stellt sich heraus beim Reden, dass wir falsch liegen. Halleluja, auch das gibt es. Meine Wahrnehmung war falsch. Das, was ich gedeutet habe, ist gar nicht so bei dem anderen. Auch das kann sein. Aber vielleicht liegst du auch richtig. Und du hilfst deinem Bruder oder deiner Schwester, aus dieser Sache herauszukommen. Bring es ans Licht, ist der Satz. Wir müssen uns umeinander kümmern. Das ist unsere Verantwortung. Und diese Zurechtweisung, diese Vergebung dann auch, die fordert von uns einiges. Wir sind gefordert. Wir merken, wir können es nicht. Wir können es nicht, solange nicht unser Herz das Beste für den anderen will. Und es ist eine Herzensprüfung an der Stelle, so würde ich sagen. Wollen wir das Beste für den anderen und nehmen wir auch diese Sachen in Kauf? Und umgekehrt, wenn jemand zu mir kommt und es mir sagt und mich zurechtweist, mich damit konfrontiert und ich um Vergebung bitten muss, dann fordert das auch einiges von mir. Ich muss bereit sein, mein Fehlverhalten einzugestehen. Wie ist es denn? Ich behaupte, nach den Beziehungen, nach denen wir uns sehnen, sind solche Beziehungen, in denen das passiert, was ich gerade beschrieben habe. Wir sehnen uns danach, dass die Beziehungen nicht einfach oberflächlich sind, dass deine Freunde dich nicht nur einfach zunicken und den Daumen hochdrücken, wenn du auf einem falschen Weg bist. Solche Freunde brauchen wir nicht. Wir sehnen uns nach tiefen Beziehungen. Und auch wenn das einmal unangenehm ist, eine Strecke, dann ist genau das befriedigend und erfüllend und sinnstiftend, dass wir Leute an unserer Seite haben, die sich um uns kümmern, die uns wirklich lieben und aus dieser Liebe heraus sagen, sag mal, hast du da schon mal drüber nachgedacht? Ist das gut, was du tust? Mit deinem Geld? Wie du da die Beziehung lebst? Ich wünsche mir solche Freunde für mein Leben, die mein Leben hineinsprechen. Und jetzt werden manche von uns sagen, das ist super, genau Jesus, ich habe es immer schon gesagt. Ich habe nämlich eine Liste von 15 Personen, die wollte ich immer schon mal ansprechen. Denen muss ich nämlich sagen, was falsch läuft in ihrem Leben. Was ist deine Motivation? Was ist die Motivation? Wir sehen dann, dass Zurechtweisung Hand in Hand geht mit der Bereitschaft zur Vergebung. Vers 3. Wenn es ihn aber reut, so vergib ihn. Und wenn er 7-mal am Tag gegen dich sündigt und 7-mal am Tag wieder zu dir käme und spräche, es reut mich, so sollst du ihm vergeben. Zurechtweisung ohne Vergebung, lass es. Lass es bleiben, wenn du nicht selbst bereit bist, auch an anderer Stelle deine Fehler einzugestehen. Wie oft muss ich vergeben? Unbegrenzt, ohne Ende. Und da merken wir, dass das ein enormer Anspruch ist, den Jesus hier erhebt. Die Messlatte liegt so weit oben. Und wir denken oft, ja, der hat jetzt eine Chance bei mir. Und wenn er die vermasselt, dann ist aus. Dann laufe ich an dem vorbei und ignoriere ihn. Es gibt aber eine zweite Chance und eine dritte und eine vierte, eine siebte und eine siebzigste. Warum? Weil Gott selbst so ist. Weil wenn wir zu Gott kommen, haben wir genau diese zweite Chance und die dritte und die fünfte und die hundertste. Weil das Gottes Wesen ist, was wir hier in Jesus sehen und in diesem Gebot und was sich in uns verkörpern soll. Es ist Gottes Art, die hier herausgestrichen wird. Wenn wir zu Gott kommen und ist es das 50. Mal an einem Tag, Gott vergibt uns. Und wenn Gott uns vergibt, dann sollen wir es auch mit anderen tun. Und wenn das nicht so wäre, dann wäre ich schon kein Christ mehr. Wenn Gott nicht unbegrenzte Vergebung hätte, dann wäre ich heute Morgen woanders. Das ist Gottes Art, uns zu behandeln. Und deswegen ist es sein Anspruch. Und vergib uns unsere Sünden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Wir wollen beharrlich dabei bleiben. Und wenn es uns viel fordert, und wenn wir zum 1000. Mal kommen, und vielleicht geht es dir so, dass du auch sagst, ja, ich habe so meine Lieblingssünden. Also nicht, weil ich sie so gern tue, sondern weil sie immer wieder passieren in meinem Leben. Ja, wir haben das. Und ich tapp immer wieder rein. Aber Gott vergibt auch zum 1000. Mal, wenn ich ihn bitte. Und er sagt nicht, nee, ich glaub's dir nicht mehr. Überleg, was du tust. Nein, Gott nimmt mich ernst und er vergibt mich. Vergib mir, auch wenn es 5 Minuten später ist. Und dann gibt es solche Leute, denen es leicht fällt zu vergeben. Die sagen, ich vergebe, ich brauche es nicht ansprechen. Gott weiß es eh, auch unausgesprochen. Aber da fehlt dieses Element der Begegnung mit dem Bruder oder der Schwester. Ja, das ist unangenehm, die Konfrontation. Und ich mag es auch lieber harmonisch. Aber hey, Gott sagt, wir sollen eine Gemeinschaft werden, die wirklich heilig ist und die Gott immer ähnlicher wird. Was wäre also der Weg? Wenn ich ihn nicht hingehe und es einfach nur mit Gott berede und nicht zu meinem Bruder gehe oder zu meiner Schwester, dann lasse ich ihn auf seinem Weg. Er hat keine Chance zur Erkenntnis. Er bleibt auf seinem Weg. Und das ist nicht Liebe, wenn ich meinen Bruder in Sünde lasse, sondern in Wirklichkeit lieblos. Ich habe nicht genug Liebe, die mich antreibt, einen Weg und ein Bemühen in Kauf zu nehmen. Es geht darum, dass wir als Gemeinschaft, als Gemeinde, nicht nur hier im Ort, sondern überall, wo Christen auf der Welt sind, wiederhergestellt werden, ganz gemacht werden, und zwar so, wie Gott sich Gemeinschaft vorstellt. Also Vergebung ist unbegrenzt. Versöhnung ist dann nochmal ein weiterer Schritt, den ich auch heute nicht ausführlich behandeln will. Versöhnung ist es dann, wenn der andere, der an dir schuldig wurde, oder du an ihm, wenn es da zur Aussprache kommt, zum Eingeständnis und zum Zuspruch der Vergebung. Aber den ersten Schritt müssen wir gehen. So, was sagen die Jünger dazu? Die Jünger sagen, du forderst zu viel von uns, Jesus. Es ist unmöglich, was du forderst. Zu viel Hingabe, zu viel Liebe, zu viel Glauben. Ich bin da kein Beziehungsmensch, ich bin eher der Einzelgänger. Das trifft nicht mich, Herr. Vielleicht sagen wir wie die Jünger in Vers 5, Herr, das können wir nicht. Was sie sagen ist, mehre unseren Glauben. Du kannst das nicht von uns fordern. Mehre unseren Glauben. Es ist zu viel, was du forderst. Es ist unmöglich, sagen sie. Du forderst zu viel. Das ist, was sie meinen. Sie wollen eigentlich nicht mehr glauben, um fähig zu werden, sondern sie sagen, du legst uns eine Last auf, die wir nicht tragen wollen. Dieses Maß wollen wir nicht anlegen. Du müsstest viel tun, Jesus, aber das kannst du von uns nicht verlangen. Und was Jesus tut wieder, er konfrontiert sie, er weist sie zurecht. Auch hier, Vers 6, der Herr sprach zu ihnen, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, entwurzel dich und verpflanze dich ins Meer und er würde euch gehorchen. Mit anderen Worten, wenn ihr nur ein bisschen Glauben hättet, würdet ihr tun, was ich von euch verlange. Es liegt nicht an der Quantität deines Glaubens, dass dir da etwas fehlt. Überhaupt nicht. Wenn ihr nur ein Fünkchen Glauben hättet, sagt Jesus zu seinen Jüngern, würdet ihr tun, was ich sage. Und das ist eine harte Botschaft. Was ist Glauben? Glauben heißt Vertrauen. Vertraust du mir oder nicht, sagt Jesus. Folgst du mir oder nicht? Hältst du meine Gebote oder nicht? Und wenn du mir vertraust und wenn du mir folgst, dann nimm das für dich ernst. Nimm es ernst, selbst wenn ich zu diesem Baum sagen würde, er soll sich verpflanzen. Entwurzle dich und pflanze dich irgendwo hin. Wenn du nur ein bisschen Glauben hast, dann würdest du selbst so etwas Absurdes tun, wie dass sich ein Baum verpflanzt, wenn ich es sage. Es ist nicht in unserer Hand als Christen, als Jünger von Jesus, irgendwas selbstgefällig und Selbsterdachtes zu tun, um unseren Glauben zu beweisen, sondern an der Stelle, und jetzt bekommt dieser ganze Text eine andere Wendung, an dieser Stelle sagt Jesus, es geht nicht um Glauben, sondern um Gehorsam. Warum ich das behaupte, wir gucken uns gleich die letzten Verse an und dann komme ich schon zum Schluss. Es geht um Gehorsam. Jesus sagt, wenn du mir glauben würdest, und nur ein bisschen, dann würdest du es tun. Natürlich würde es funktionieren, weil ich es dir sage, dass es funktioniert. Und Jesus endet mit einer kleinen Geschichte. Und die ist ganz wichtig in dem Kontext. Jesus erzählt, dass diese Knechte von der Arbeit kommen, vom Feld und dann nach Hause kommen. Und wir erwarten, dass sie jetzt Ruhe bekommen. Aber nein, ihr Herr sagt, zuerst macht ihr das Essen. Der Herr wird nicht tun, was die Diener wollen, sondern die Diener müssen tun, was der Herr will. Sie sind zum Gehorsam verpflichtet. Er ist der Herr, die Diener sind die Diener und nicht umgekehrt. Und das ist der Kern dieser Sache. Wenn Jesus wirklich der Herr ist, dann sind wir die Diener. Selbst wenn wir denken, es ist zu hart, was er von uns verlangt. Dann sind wir herausgefordert, an der Stelle gehorsam zu sein. Er ist der Herr und er muss nicht darum bitten, sondern er darf es einfach sagen, was er will. Und er muss sich auch nicht dafür bedanken, denn es ist das Pflichtprogramm, steht hier im Text. Wenn du jemand anders 50 Mal vergeben hast oder mehrmals auf ihn zugekommen bist, dann kriegst du dafür keinen Dank, weil das keine besondere Sache ist, die dich herausstellt vor allen anderen, sondern weil es das Pflichtprogramm ist, weil Gott uns das aufgetragen hat. Dieser Text ist schwierig, er nimmt uns manche Illusionen. Aber ich finde es gut, ich mag solche Texte. Sie sind vielleicht typisch deutsch und nicht typisch österreichisch. Entschuldigung an der Stelle, dass ich die typisch deutschen Texte bringe. Aber lasst uns wirklich da hingucken. Wenn Jesus das sagt, dann muss es ihm wichtig gewesen sein und dann ist es für uns auch auf der Agenda. Ja, mit Jesus sind wir nicht einfach in einem Geschäftsverhältnis, wo wir ein bisschen was aushandeln können. Ein Vertrag, wie es uns passt. Es ist auch keine Demokratie, wo wir abstimmen können und sagen, gefällt es uns nicht. So ist es nicht. Sondern was Jesus hier sagt, Moment, er ist der Herr und wir, die ihm folgen, sind zum Gehorsam verpflichtet. Bringen wir es mal ganz sachlich auf den Punkt. Wir sind seine Gemeinde und das ist das Kostbare. Er ist der Herr und deswegen wollen wir tun, was er verlangt. Die Alternative wäre, einen anderen Herrn zu wählen, aber das ist keine gute Option. Wenn man ein bisschen vorher und nachher liest, dann merkt man, was das für Folgen hat. Er ist unser Herr und wir sind seine Diener, wenn man so will, und aufgefordert, seinen Maßstab für unser Leben zu übernehmen. Und die Frage ist nicht in erster Linie, ob wir das wollen oder nicht. Also, ich fasse noch mal kurz zusammen. Wir sind herausgefordert, keinen zur Sünde zu führen, keinem Anstoß zur Sünde zu geben. Und wenn andere uns schuldig werden, sind wir herausgefordert, zu vergeben, sie anzusprechen, sie zu konfrontieren auf eine gute Weise und ihnen zu vergeben, und zwar unbegrenzt. Es geht um Gehorsam. Und nicht um Glauben. Wenn ihr nur ein bisschen Glauben hättet, dann würdet ihr das tun, was ich sage. Das ist unser Auftrag. Und vielleicht sagt Jesus dann, wenn wir es getan hat, super, du hast den Schritt gewagt auf deinen Bruder und deine Schwester zu. Jetzt hast du genau das getan, was ich von dir wollte. Keine besondere Auszeichnung, aber die Freude in der Beziehung mit Jesus, dass du merkst, jetzt bin ich am Herz Gottes dran. Jetzt entwickle ich mich dahin, wo er möchte. Jetzt wird's heiliger in meinem Leben und im Leben unserer Gemeinschaft. Egal wie unrealistisch das sein mag, was unser Herr verlangt. Egal wie utopisch es sein mag, aber er setzt es auf unseren Plan. Zum Schluss, wenn wir weiterlesen, kommt die Geschichte der 10 Aussätzigen. 10 Leute, die aussätzig waren. Und Jesus sagt, zeige dich dem Priester. Was für eine sinnlose Anweisung. Was soll denn der Priester anderes feststellen, als dass diese 10 Leute Aussatz hatten? Die gingen los und auf dem Weg wurden sie geheilt. Und es geschah, während sie gingen, wurden sie rein. Und das ist genau der Punkt. Sie waren gehorsam und auf diesem Weg des Gehorsams ist es passiert, dass sie sich verändert haben und rein wurden. Natürlich will ich diesem Herrn dienen. Natürlich will ich ihm gehorchen, denn sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht, egal wie die Anweisung aussieht. Ich, für meinen Teil, will Jesus gehorchen. Ich möchte noch 2-3 Minuten der Stille lassen. Und heute an der Stelle nach der Predigt kommt dann das Glaubensbekenntnis als Antwort darauf, dass wir Jesus ernst nehmen und uns das nicht egal sein lassen. Aber zuerst nehmen wir uns noch diese 3 Minuten der persönlichen Stille.